Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportrad 360, die Sofa Quarterbacks. College Football Woche 3 in the books. Und wir schauen auf das, was passiert ist, zusammen mit unseren Experten Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
Ja, moin moin. Und ich kann euch eins sagen: Österreich lohnt sich nur bedingt.
Und Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn. Hallo Christian.
Rosen sind rot, der Westerwälder Himmel ist blau. Bist du Florida State, wirst du aktuell nur verhauen. Hallo.
Bereim mich, sonst fresse ich dich.
Also okay, also die liebe Florida State-Fans, der meint das nicht so, der will nur spielen, ja. Aber bevor wir zu Florida State kommen, Jan, die Pac-12 quasi, sie lebt wieder. Bisher zwei Teams, Oregon State und Washington State. Und jetzt sollen es ab nächstem Jahr oder übernächsten Jahr sollen es dann sechs sein. Boise State, Colorado State, Fresno State und San Diego State. Falls die Pac-12 eine Hymne braucht, ich hätte da was. Auferstanden aus Ruin und der Zukunft zugewandt. Ja, was machen wir damit?
Ja, das ist so ein bisschen der Strohhalm, über den man ja schon die letzten Monate und eigentlich, ja, also seitdem es dieses ganze Erdbeben gehabt, gesprochen hat, dass die Pac-12 sich überlegt, einfach Mountain West Teams, und zwar jetzt haben sie erstmal, sagen wir mal, schon so die Mountain West Teams, die man, kann über das ein oder andere diskutieren, aber vom Ranking her schon eher die Zugpferde sind. Natürlich auch regional relativ interessant, dass man eben California wieder reinholt ins Boot. Boise State ist natürlich einfach als das Mountain West Team schlechthin, beziehungsweise insgesamt der Mid-Major schlechthin der letzten 20 Jahre, auch bevor sie in der Mountain West waren, bekannt. Sind jetzt Versuche einfach die Liga wieder in Gang zu bringen. Soweit ich das mitbekommen habe, haben sich ja auch die ADs von Oregon State und Washington, insbesondere Washington State, relativ positiv dazu geäußert. Ja, wir haben wieder Hoffnung. Ja, wir kriegen wieder eine Conference. Dass die, auch wenn das jetzt keine schlechten Teams sind, die auch immer mal wieder gute Erfolge hatten in den letzten Jahren, auch mal den einen oder anderen Power-5-Kontrahenten ärgern konnten, dass das jetzt nicht dasselbe ist wie die alte Pac-12, die ja bis ins letzte Jahr oder bis vor der vergangenen Saison auch durchaus ihre Probleme mit sportlicher Qualität hat. Das sieht man an den Playoff-Teilnahmen, die zwischendurch einfach gar nicht stattfanden. Ja, das ist halt einfach der Versuch, jetzt irgendwie durch Upgrading von unten irgendwie die Conference wieder zu Prominenz und Relevanz zu verhelfen. Ja. Warten wir mal ab, da wird sicherlich noch ein bisschen was dazukommen. Ich denke, das ist jetzt die erste Welle. Kann auch sein, dass man irgendwann die ganze Mountain West frisst, vielleicht lässt man noch ein paar Teile übrig, die dann irgendwo anders hin verteilt werden. Das ist jetzt einfach irgendwie ein Spielchen, das man ertragen muss. Irgendwann wird die Pac-12 dann wieder versuchen, natürlich die fünfte große Conference zu werden. Das hat man ja jetzt bei den Playoff-Regelungen schnell geändert, dass es eben nur noch die fünf und nicht die sechs besten Conferences sind. Oder die Pac-12 bleibt einfach quasi eine Art Mid-Major. Nein, das nicht, aber ist vieles möglich. Ich stehe dem Ganzen relativ neutral und leidenschaftslos gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen.
Der eine oder andere sagt, die Pac-12 sollte sich vielleicht von Allstate sponsern lassen bei den Universitätsnamen. Christian, deine Meinung zu diesem, ja, erstmal wieder aufpäppeln?
Ich verstehe Jan, weil es wird halt nie wieder diese alte Konstellation sein. Das ist halt das Klassische, wir treten halt nach unten und die Hierarchien leben halt immer noch. Das ist halt vermutlich auch der Grund, warum sich die Pac-12 nicht drauf, die zwei Pac-12-Schulen sich drauf eingelassen haben, eben sich quasi in der Mountain West einzufügen, sondern der Brandname Pac-12 ist ja immer noch, das ist ja immer noch ein Wert, hat ja immer noch Value. Ja, ja, ich hoffe natürlich aus geografischen Gründen, dass man Cal und Stanford zurückholt, auch wenn das vor 2026 vermutlich unrealistisch ist. Und dann müsste man.
Das wäre in der Tat. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, das wäre in der Tat schön. Aber
also das müsste man halt machen und dann kann man halt gucken, welche anderen Mountain West-Schulen halt Sinn machen. Es kann sogar Sinn ergeben, selbst geografisch gesehen Richtung Texas, New Mexico zu gehen. Je nachdem. Ich habe jetzt noch ein Gerücht mit Hawaii gehört, was ich persönlich. Ja gut, ich meine, Hawaii ist so oder so isoliert, ne? Ob sie in der Mountain West oder in der. Ich denke, dass die Mountain West auch überleben wird. Ich glaube jetzt nicht, dass die alle übernehmen werden, sondern dass es mehr eine kleinere Conference zu Beginn wird. Und dann, du weißt halt nie, wie der Ball rollt. Ja, es kann auch irgendwann mal sein, dass andere Teams in der Big 12 oder sonst wo unzufrieden werden. Wobei die jetzt geografisch relativ stabil aufgestellt ist. Es ist alles im Wandel. Und letztlich wissen wir auch nicht, haben wir in 3 oder 5 Jahren die Big Two mit 2 20er-Konferenzen als erste Hierarchieebene und dann 4, 5 liegen da drunter und dann der Rest und dann die FCS. Wir werden es rausfinden. Es ist gerade, ich empfinde es immer noch als volatil. Ja. Mal abwarten.
Also die NCAA, damit eine Konferenz quasi das Lebensrecht hat, sie braucht 8 Teams und die Pac-12 hat gerade 2 Jahre quasi
Sonderstatus.
Sonderstatus, genau, um wieder auf 8 zu kommen.
Ja.
Das wäre quasi der erste Schritt.
Ja, ja, ich glaube auch, dass sie da hinkommen werden. Und die Frage ist nur, wie viel der Mountain West übernimmt man? Geografisch gesehen, ich meine, ist halt ein kleines Programm, muss man sagen. Aber würde San Jose State halt auch relativ viel Sinn ergeben. Aber ja, wir wissen, dass Geografie aktuell keine Rolle spielt, sondern ja, vielleicht kann man Dion ja sagen, hey Junge, eine 8-Team-Pac-12-Conference ist einfacher zu gewinnen als die Big 12.
Dann wird man auch, wieder auf Colorado State treffen. Also, ja.
Oh ja.
Aber was weiß ich, vielleicht ist ja für Florida State eine Option. Man weiß es nicht.
Wir schießen tief heute, liebe Freundinnen und Freunde.
Ich sag mal so, ich habe zumindest einige sehr erfreute Nachrichten bekommen darüber, dass wir wieder on air sind und natürlich auch eine vom geschätzten Kollegen Dennis Sikorski, der ja auch bei der einen oder anderen Draft-Coverage schon dabei war, der meinte, ja, da freut man sich, dass ihr wieder dabei seid. Was passiert als erstes? Ihr lästert über FSU.
Ja. Wir lästern nicht, wir stellen nur fest, dass sie mittlerweile 0 und 3 sind.
Da waren wir noch nicht. Letztes
Mal waren
sie 0 und 2. Da kommen wir heute erst hin.
Schuldig im Sinne der Anklage, aber ich bin über 30, ich ändere meine Haltung nicht mehr so stark. Von daher. Ja, let's roll on. Hoffentlich bin ich mal gespannt, wie die Pac-12 sich entwickelt. Und ich hoffe, dass die Mountain West, weil das auch eine der älteren Conferences ist, das Ganze überlebt. Aber nichts ist sicher.
Was habe ich noch gelesen? Air Force zur AAC? Oder so?
Ja. Kann sein, macht zwar geografisch.
ARC.
Nee, AAC, die American Athletic Conference.
Du hast es nicht verstanden, egal, nicht so richtig. Okay.
Ich fand den überragend. Egal, ja, geografisch macht es wenig Sinn, aber ja.
Ja, wieso, wie gesagt, das ist doch da quasi, Colorado Springs ist doch quasi am Atlantik, also.
Quasi.
Keine Ecke.
Ja.
Naja, American Athletic, da geht alles.
Richtig.
Gut, zumal der Army und Navy drin sind, aber ja. Gut, dann schauen wir mal auf die Ergebnisse vom Wochenende. Es gab Interessantes zu besprechen. Wir hatten schon in der Nacht von Freitag auf Samstag Kansas State gegen Arizona. Jan, Kansas State deutlich gegen Arizona. Arizona, der nachdem Jet Fish jetzt weg ist, der träumt, also das geht jetzt wieder in eine andere in andere Richtung. Das war jetzt doch deutlich.
Ja, man könnte sagen, da brennt der Baum, aber den verkneife ich mir heute. Ja, Arizona erstaunlich deutlich verloren gegen K-State. Und interessanterweise, das ist der neue College Football, es ist ein Non-Conference-Matchup zwischen zwei Big 12-Teams. Muss es auch geben, weil die das vorher schon abgemacht haben. Damit zählt das nicht in die, in die Conference-Rankings rein. Ja, am Anfang ging es ja gut los für Arizona.
Das heißt aber im Zweifelsfall, wenn beide gleich auf sind, hat Kansas State also nicht den Tiebreaker, ja?
Soweit ich das richtig verstanden habe, nein, weil es halt kein Conference-Match ist.
Ja.
Es ist, wie es ist. So, da müssen wir uns wahrscheinlich jetzt am Anfang dran gewöhnen, weil die haben halt vorher schon Non-Conference-Games ausgemacht, die jetzt, Frage ist, ob dann es auch zwei Spiele pro Saison geben könnte vor den Conference-Finals, aber gehen wir nicht zu tief rein, gehen wir ins Spiel. Ja, Arizona hat einen guten Start, das war ein interessantes Spiel zu Beginn. Noah Fifita, T-Mac, also Chitara McMillan, waren wieder richtig, am Anfang dachte ich richtig gut drauf, McMillan mehr als Chain Mover eingesetzt, einfach weil K-State die Big Plays ganz gut verteidigt hat, Qualy Conley, der Coleman-Nachfolger mit seinen Läufen auch relativ solide dabei und Fifita insgesamt hat am Anfang den Ball wirklich gut verteilt. Ja, McMillan ist einfach ein perverser Receiver, den man im Grunde genommen nicht wirklich stoppen kann, einfach weil er groß ist, weil er schnell ist, weil er so fluide ist und diese Body Control hat. Der hat am Ende auch erneut gute Stats aufgelegt, aber trotzdem würde ich sagen, Kansas State's Defense hat das den Umständen entsprechend relativ gut verteidigt. Nur nach diesem ersten Drive und noch ein paar Plays auf McMillan war dann auch Schluss bei Arizona. Danach haben sie sich wiederholt in die eigenen Füße geschossen, massig Strafen, ein paar Miscues. Und auf der anderen Seite, K-State hat mich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe die vor der Saison so mittelgut oder so im erweiterten Kreis eingeschätzt, aber nicht so gut, wie sie sich jetzt die ersten Spiele präsentiert haben. Avery Johnson, der Quarterback, ist wirklich so ein Dual-Threat-Gamer. Der hat zwar immer wieder auch krasse Lows zwischen den vielen Highs, aber das ist einfach jemand, der immer für ein Big Play gut ist. Sie gehen das lauforientiert an. Das ist eben diese Chris Kleiman-Offense mit einem Dual-Threat-Runner-Quarterback, der halt mit Zone Reads mit Bootlegs halt spielt. Er ist quick, er ist fast. Das ist schon ein spannender Spieler. DJ Giddens, der Running Back, den mag ich unglaublich gern. Der ist tough, der hat Vision, Patience. Und sie haben ja dann noch Dylan Edwards, den Speedster von Colorado von der letzten Saison, der da am Anfang so groß aufgedreht hat und danach, wie vieles bei Colorado, so ein bisschen verschwunden ist. Und das hat sich am Anfang wirklich so ein bisschen so ein Equilibrium. Also die hatten zwei Drives. Die ersten beiden Drives, da war das erste Viertel quasi durch und es steht 7-7. Und dann ist K-State so ein bisschen davongezogen. Erst der Punt-Return-Touchdown von Dylan Edwards. Wie gesagt, viel, viel Speed. Der Rest des zweiten Viertels war halt einfach ein Viertel mit massig Fehlern. Fifida unterwirft einen Post in der Endzone, dann versäbelt der Kicker von Kansas State ein Field Goal. Und dann kommt eine der besseren Szenen. Ich muss sie euch beschreiben. Kansas State 14-7, es ist 3.15 an der 19 von Arizona. Es sind noch 11 Sekunden in der Halbzeit zu spielen, man hat noch eine Timeout. Die Clock ist running und der Quarterback Johnson läuft noch links raus, könnte ins Aus gehen, dann kickt man das Field Goal ein bisschen länger, dreht sich um, scrambled nach rechts, scrambled nach vorne und lässt die Uhr auslaufen. Also als Trainer wäre ich da, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, hätte ich in den Tisch gebissen oder so. Aber das war schon sehr, sehr schlechtes Clock-Management. Dafür haben sie die zweite Halbzeit dann extrem dominant gespielt. Da hat Avery Johnson übernommen, viel Plays outside the pocket gemacht, gute Line, haben einen guten neuen Tight End, der Lofton, der Nachfolger von Ben Sinnott. Das ist einfach so ein Chris Kleiman-Team. Super well coached, sehr diszipliniert, gutes Tackling, gute Defense. Man muss sich gegen die viele arbeiten, hat mir gefallen. Wie gesagt, T-Mac kriegst du nicht kontrolliert. Sie haben nur einen längeren zugelassen und ihn sonst zum Possession-Receiver degradiert. Ich meine, der hat immer noch eine Top-Leistung gebracht. Aber das ist wirklich, das war einfach eine sehr, ohne dass man jetzt sagen kann, oh, da war so ein Superstar dabei, der hat alles weggehauen. Eine tolle Teamleistung von Kansas State.
Also Kansas State schlägt Arizona 31-7. Dann kommen wir zum Samstag und erstmal zum Schreckmoment der Woche für Georgia. Christian, Kentucky, die bei Kentucky gerade so mit 13-12 gewinnen. Das hatte man sich wahrscheinlich bei Georgia und auch außerhalb von Georgia anders vorgestellt.
Ja, vor allen Dingen die, wir haben gerade mal 6-31 gegen South Carolina verloren, Kentucky Wildcats. Also die sind jetzt nicht gerade mit viel Selbstbewusstsein in das Spiel gegangen. Man muss sagen, dass das, glaube ich, vielleicht die größte verpasste Chance für das Team war, die Bulldogs zu schlagen seit Jahren. Wir reden von 284, 262 Total Yards. Wir reden von 170 Rush Yards der Wildcats, was in den letzten Jahren auch die wenigsten gelungen ist. Wir reden von einem Team, was den Ball mehr kontrolliert hat als die Bulldogs.
Wir reden von einem fröhlichen Field-Goal-Schießen.
Von einem fröhlichen Field-Goal-Schießen. Wir reden vielleicht auch über den letzten Punt bei dem 4. und 13. Ich glaube, an der 48 war es letztlich. Das ist schon bemerkenswert. Vor allen Dingen muss man halt auch an der Stelle sagen, Carson Beck gilt ja für viele als potenzieller First Overall Pick. Ich muss mir logischerweise das Spiel nochmal en Detail ansehen, wenn es Richtung Draft geht. Aber den bei 160 Yards und 15 von 24 zu halten, das sind Statistiken, die sonst nur Will Levis auf den Platz legt. Oder die anderen Rookie Quarterbacks aus dem Jahr. Also brutal disziplinierte Leistung von Kentucky, wenige Strafen sich geholt. Aber mit Sicherheit ein Spiel, wo man eher mit Bitternis zurückblickt, weil das musst du eigentlich gewinnen. Oder das kannst du gewinnen, ja.
Kannst du oder musst du, Jan?
Ja. Kannst du, musst du nicht gegen Georgia, aber kannst du. War halt ein Slugfest. Ne? Brock Vandegrift, der Kentucky Quarterback, gegen sein altes Team. Du hast es gerade gesagt, Christian. Kentucky war auf Wiedergutmachung aus nach diesem miesen Auftritt gegen South Carolina. Wobei man sagen muss, ich habe mir das nochmal angeguckt, dass, also nach dem Spiel jetzt nochmal, dass die Defense von Kentucky in dem Spiel einigermaßen okay war und wirklich von einer unfassbar miesen Offense torpediert wurde. Wer will, guckt sich mal die Statistiken der beiden Quarterbacks von Kentucky gegen, ich glaube, Wimser, der ehemalige Rutgers Quarterback, ist da Backup gegen South Carolina. Und das war überhaupt nicht schön. Und Kentucky hat das wirklich super gemacht mit der Defense. Wir haben eine herausragende Front 7. Die haben diesen Dion Walker, diesen mega Defensive Tackle vorne drin. Aber die Linebacker-Crew hat mir super gefallen. Da haben sie ja Dumas Johnson, den ehemaligen Georgia-Linebacker, der wirklich vor zwei Jahren ja auch wirklich einer der besten Linebacker des Landes war. Die Eric Jackson Raider aus der MAC haben sie sich noch einen Transfer, wo der auch super gespielt hat. Und es war einfach so ein Spiel, die Defenses waren dominant zu Beginn, selbst wenn die Offense den Ball mal ein bisschen bewegen konnte, wenn es in Richtung Scoring ging, war die Tür zu. Und Georgia hat da fast noch Glück gehabt, muss ich sagen. Ja, die haben halt, in dem einen Drive gab es diesen Tipped Ball, den Dominic Lovett dann fängt, dann gab es einen Pick 6, da war der Ball vorher auf dem Boden beim Catch-Versuch des Receivers. Und die einzigen Punkte der Bulldogs waren in der Tat nach dem Sack mit Fumble Recovery von Raylan und Damon Wilson, eigentlich zwei Roleplayer, tief in der Hälfte von Kentucky. Also die Offense, wenn man so will, die Offense von Georgia ist einfach, das war einfach ein Shutout in der ersten Halbzeit. Also auch da gab es nochmal am Ende Glück bei diesem Field Goal, da gab es einen Tip Ball beim dritten Versuch, glaube ich, was. Also das war gar keine gute Leistung der Offense. Und Kentucky ist einfach dabei geblieben. Sie sind den Ball gelaufen, sie konnten das einigermaßen okay, sie haben versucht, physisch zu spielen. Nach der Halbzeit gab es dann eben diese beiden Field Goal, also zwei gute Drives, die jeweils mit Field Goal enden auf beiden Seiten. Und dann gab es den einen Touchdown-Drive von Georgia, ein sehr run-dominierter Drive mit Etienne und den anderen Running Backs, Robinson und so. Da haben sie physisch geantwortet, da haben sie das Spiel gedreht. 12-9 ist jetzt ja auch nichts, 13-9 ist ja auch nichts Dolles. Das hat auch nicht irgendwie für Beruhigung gesorgt. Ne? Am Ende bei 13-12 gibt es noch diesen botched Handoff, der recovered wird. Und am Ende hat Kirby Smart mal wieder, wie in den letzten, oder eigentlich ab der letzten Saison insbesondere, in den letzten beiden Jahren, hat er dann einfach drauf gesetzt, wirklich mit den Inside-Linebackern zu blitzen. Jalen Walker, das ist ein bisschen Spezialist für die Rolle, der hat dann einfach 3-4 Mal Pressure gehabt und damit dann Kentuckys Offense abgewürgt. Und dann haben sie es am Ende sogar mit Pässen, sind sie es runtergelaufen, beziehungsweise haben die Uhr runterlaufen lassen. Ja, Carson Beck, du hast es angesprochen, sicherlich nicht sein bestes Spiel, aber das war jetzt auch nicht nur er. Ne? Also das war einfach, ich möchte wirklich sagen, klar kann man immer in der Offense auch Fehler finden und die war ganz sicherlich nicht gut und nicht explosiv. Aber das war einfach auch wirklich eine richtig, richtig gute Leistung der Wildcats Defense. Also von daher, Hut ab. Nützt ihnen nichts, sie sind 1-2 und 0-2 in der SEC. Aber was die Defense da geleistet hat, wenn die jetzt irgendwie eine ansatzweise potente Offense bekommen, dann können sie zumindest noch den einen oder anderen ärgern.
Wir werden es im Laufe der Saison dann weiter verfolgen. Georgia hat dann in der AP Top 25 die Nummer 1 verloren an Texas. Texas schlägt Texas San Antonio mit 56-7, was aber gar nicht so die großen Schlagzeilen waren in diesem Spiel. Die große Schlagzeile war, Jan, dass sich Ewers verletzt hat und wir jetzt das, wir jetzt Arch Manning gesehen haben. Was haben wir gesehen?
Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man jetzt ein Spiel gegen UTSA nicht überbewertet. Aber was haben wir gesehen? Wir haben Arch Manning gesehen, der vom ersten Spielzug an da war. Also, der erste.
Also, das Laufen hat er nicht bei den Onkeln gelernt. Das wissen wir auf jeden Fall.
Nee, das ist genau. Das, also, Arch Manning ist ein klassischer Manning nicht. Er ist kein klassischer Manning, zumindest nicht, wie wir sie kennen. Ewers raus im ersten oder zweites Viertel mit Bauchmuskelzerrung, ist week to week, aber nächste Woche wohl out, ist glaube ich gegen Louisiana Monroe, also das wird jetzt so oder so nicht die ganz große Hürde sein, aber Manning kam rein und war halt sofort on fire. Erster Pass war ein Touchdown, das dritte Play von ihm, das dritte Offensive Play war dann dieser lange Touchdown Run und ging in der zweiten Halbzeit einfach so weiter. Der hat am Ende 4 Touchdown Pässe und einen Touchdown Run gehabt. Gut, einer dieser Touchdown-Pässe war ein besserer Pitch nach außen auf Isaiah Bond, aber anyway, ne, es war schon, da gab es diesen Slot-Fade-Touchdown-Pass auf Jonte Cook, der war schon Zentimeter genau. Und es gab noch einen tiefen Ball, der jetzt nicht zum Touchdown gekommen ist, auf Ryan Wingo, aus dem Lauf raus, da waren schon ein paar echt harte Dinger bei. Also Arch Manning hat beim ersten Spiel ziemlich geballt. By the way, Ryan Wingo, der Freshman-Receiver, ist the real deal. Also das ist schon auch ein krasses Talent, was man da hat. Man hat ja nicht unbedingt ein ganz schlechtes Receiving Core und das, da der Freshman jetzt so einschlägt, hilft den Longhorns sicherlich. Es wird jetzt halt spannend. Ne? Also wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, ich fand Ewers in den ersten beiden Spielen, der hat ja auch letzte Saison nicht schlecht gespielt, hat es ins Halbfinale geführt und so, dies, das, aber ich fand ihn deutlich verbessert. Ich fand Ewers richtig, richtig gut. Und jetzt kommt Manning und ist auch richtig, richtig gut und hat vielleicht noch ein, zwei Spiele, das werden wir dann abwarten müssen, je nach Gesundheitszustand von Quinn Ewers, wo er sich noch weiter ins Rampenlicht spielen kann und vielleicht wirklich richtig on fire, richtig on a roll kommt und dann können die Diskussionen starten.
Also 56-7 der Endstand, wie gesagt, das ist Texas San Antonio. Mal abwarten. Dann die Nummer 4 Alabama gegen Wisconsin, ein 42-10. Christian, Alabama im Jahr 1 nach Nick Saban, im Augenblick sieht es noch gut aus. Aber die ganz großen Gegner waren es noch nicht, aber was man bisher vorgesetzt bekommen hat, hat man souverän vom Platz geprügelt.
Wisconsin muss man schon ernst nehmen, auch wenn die ersten beiden Teams natürlich jetzt nicht mit Western Michigan und South Dakota in derselben Liga wie Alabama spielen. Die erste wirkliche Standortbestimmung sollte dann UST sein, jetzt im nächsten Spiel. Ja, viel über Milroe, über seine Beine.
Hat sich nicht der Quarterback verletzt bei Wisconsin? Oder bringe ich das durcheinander?
Ja. Ich meine auch, ja.
Ja, relativ schwere Knieverletzung. Tyler Van Dyke, der von Miami ja gekommen ist.
Das hat es dann natürlich nicht besser gemacht gegen eine immer noch gute, sehr gute Alabama-Defense. Das Ding war schnell entschieden, wie gesagt, über die Beine von Milroe, der auch einen guten Tag hatte, den Ball zu werfen. Offensiv ging der für die Badgers ausgesprochen wenig. Ist schon, man hat es ja selten, dass Alabama auswärts bei einem Big Ten-Team früh in der Saison spielt. Wenn überhaupt, hat man diese Sachen meistens so als Kickoff-Game. Das hatten wir schon mehrfach, unter anderem gegen Michigan. Die gehen nirgendwo hin. Ja, die werden immer noch gut sein. Klar, die richtigen Tests, die folgen dann erst.
Nächste Woche in 10 Tagen, ja, genau. Ja.
Genau. Da werden wir eine genaue Idee haben. Aber mit Sicherheit, gerade für einen neuen Headcoach, gut, ein sehr, sehr etabliertes Programm aus der Big Ten so reinzuschlagen.
Und was DeBoer ja offensichtlich geschafft hat, diese Offense weiterhin so Big Play-lastig zu diese Big Play-Lastigkeit zu konservieren mit Milroe, insbesondere mit Milroe, aber auch mit seinen Pässen. Also das sieht weiterhin gut aus. Ryan Williams, der Freshman-Receiver, könnte der nächste nicht so schlechte Alabama Receiver werden. Also bisher der Wechsel sozusagen, war es ja auch ein kompletter Wechsel in der ganzen Philosophie, ist sowohl in der Offense als auch in der Defense. Bisher sieht das ziemlich solide aus, aber da muss man natürlich jetzt die ersten, Christian hat es ja gerade gesagt, die großen Standortbestimmungen kommen ja noch.
Bald geht ja Conference Play los oder Conference Play, Non-Conference gewertet, was auch immer, ja. Also, ja.
ja. Wow. So ein Quatsch, wirklich.
Ja, dann machen wir weiter. Ihr stoppt mich, wenn es was zum Spiel zu sagen gibt. Ole Miss, die 5 war zu Gast bei Wake Forest, hat die 40-6 aus dem Stadion gepustet. Jan, irgendwas dazu?
Nee, außer ich finde es immer wieder schön, wie du immer wieder neue Begriffe findest. Gepustet, geprügelt, also was halt Teams mit schlechteren Teams anstellen. Da freue ich mich jedes Mal auf deine Stilblüten.
Ja, die unterlegenen Teams weniger, glaube ich. Aber gut, ja. Das sollen sie halt nicht so unterlegen sein. Eine einfache Lösung. Dann der Heddergott Schimmel Bowl quasi. Missouri hatte Boston College zu Gast. Und Missouri gewinnt 27-21. Missouri weiterhin weit oben gerankt. Mal gespannt, Christian, wir sind gespannt, wie lange die Geschichte weitergeht, oder?
Ja, wobei der Trend geht ja bei denen klar in den letzten Jahren in eine richtig gute Richtung. Ne? Also es gibt immer mal einen Down hier, aber die schnuppern jetzt schon relativ häufig an den 10 Siegen. Auch das war letztlich ab Mitte des zweiten Viertels souverän. Auch wenn BC am Ende nochmal auf einen Touchdown rangekommen ist. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine gute Mannschaft, da hat sich ein richtiges Programm entwickelt, die wissen genau, was sie sind. Die Offenses, die Drinkwitz spielen lässt, machen mir schon ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Immer wieder auch tolle Spieler produziert. Von daher, die sind gekommen, um zu bleiben. Natürlich ist es in der SEC nochmal schwieriger, aber die sind, glaube ich, jetzt für viele Spieler attraktiv geworden, auch weil sie einfach über Jahre bewiesen haben, dass sie regelmäßig viele Spiele gewinnen können.
Tatsächlich, als ich angefangen habe, mich für College Football zu interessieren, Anfang der 2000er, irgendwann gab es doch dieses Missouri, was war das, 1-2 Spiel, ich weiß es, Jan, hilf mir kurz.
Gegen Kansas. Ja, Missouri gegen Kansas. Chase Daniel gegen Todd Reesing. Damals in der Wide Open Big 12 Spread Ära. Das war ganz hervorragend. Ja.
Also wir kennen schon erfolgreiche Zeiten von Missouri. Also danach waren sie so ein bisschen Fußabtreter in der ACC. Ist ja schön, dass es sich ändert.
Genau, das war so Ende der, insbesondere so Mitte, Ende der Nullerjahre waren sie halt mal in dieser, das war mit Gary Pinkel, das war als Head Coach, das war schon eine relativ ansehnliche Sache. Apropos ansehnliche Sache, ich kann Christian nur zustimmen, diese Offense, und ich glaube, das ist das Jahr, also nicht das Jahr, wo sie ganz, ganz oben, das so weit will ich jetzt nicht gehen, aber das ist das Jahr, wo es wahrscheinlich am besten aussieht. Wo sie einfach eine Offense zusammen haben, die nicht so viele Abgänge hatte, ne? Brady Cook als Quarterback, Luther Burden, der Star Receiver, mit Mookie Cooper und Theo Weese, zwei weitere gute Receiver. Weese mag ich nach wie vor ziemlich gern, und sie haben sich halt als Cody Schrader-Ersatz ja Nate Noel geholt, den, ja, ne, auch App State, also Drinkwitz Connection, so einen richtigen One-Cut-and-Go-Slasher, ein Big-Play-Runner. Das ist schon einfach eine gute Offense. Sie hatte ein paar Execution-Probleme in der ersten Halbzeit, und man muss sagen, BC hat halt auch ein bisschen Glück gehabt. Klar, der Castellanos, der Quarterback, der hat sich verbessert als Passer, trotz zwei übler Entscheidungen in diesem Spiel. Und sie haben gar nicht, und man muss ja gucken, bei BC hat es doch relativ passlastig gemacht, gar nicht so viel durch den Lauf wie gegen FSU. Naja, gut, es ist auch nicht jeder Gegner in der Defense so zahnlos wie FSU, weil wir wollten ja gar nicht über FSU so viel lästern, vor allem nicht, wenn wir gar nicht über sie reden und ihr Spiel. Und dann hatten sie halt dieses Broken Play. Ne? Das war natürlich viel Glück, dass der Early Snap kommt bei BC in der Offense, Castellanos den Ball sichert und die Defense irgendwie in dem Moment komplett abschaltet. Und dann hatten sie da diesen langen Touchdown, Catch and Run von Reed Harris, und plötzlich steht es 14-3. Und ja, aber letztlich Missouri hat das ja relativ schnell dann noch gedreht. Ne? Es gab dann diesen einen wirklich schlimmen Pass von Castellanos, das war so ein bisschen der Wendepunkt, über die Mitte, wo der Safety den einfach ziemlich leicht picken kann. Und dann geht's schnell. Dann Luther Burden, kurzer Pass, und dann, er ist einfach ein krasser Spieler. Werden wir zu Draftzeiten noch viel drüber reden. Wie ein Running Back durch die Defense mit seiner Power und Contact Balance. Einfach der Yards after Catch Receiver, gerade im College Football. Hat er später auch noch ein krasses Play in der von der Sorte gehabt. ne, 14-14, dann gab es noch einen schnellen Field-Goal-Drive direkt vor der Halbzeit und dann hatten sie eigentlich eine nicht so gute Halbzeit gespielt gegen ein solides Team und führen trotzdem. Und dann Touchdown-Drive direkt nach der Halbzeit und dann wurde es halt schwer für BC. Die haben am Ende nochmal, kamen sie nochmal ran, ne, dieser, das war auch so ein Breakdown in der Coverage bei Missouri, dass da der Morales, der Ex-UNC-Titan, dann noch einen langen Touchdown machen konnte, aber es reichte halt nicht mehr. Und ja, bisschen too close for comfort für Mizzou, aber letztlich haben sie halt ein Team, was vorher gerankt war. Man kann über die Rankings in den ersten Wochen denken, was man will. Es zählt dann irgendwie dennoch und eine ganz schlechte Saison mit BC wahrscheinlich auch nicht spielen. Ob sie an die Rankings nochmal rankommen, weiß ich nicht. Aber anyway, Aufgabe gelöst. Insgesamt dann auch sicherlich ein bisschen souveräner gelöst, als das Endergebnis das ausschauen lässt.
Also ein Quality Win. Punkt. So.
Halb.
Gut, dann Tennessee schlägt Kent State 71-0. Das war gar nicht die Schlagzeile am Wochenende, Christian. Die Schlagzeile in Tennessee ist, sie erhöhen die Football-Ticketpreise um 4,5% und schlagen bei allen Eintrittskarten alle Sportarten 10% drauf, damit sie Name, Image und Likeness irgendwie die nächsten Jahre finanzieren. Was halten wir davon?
Das ist der Weg. Das ist schlicht und ergreifend der Weg.
Ich meine, Tennessee hat das letzte Jahr mit 75 Millionen plus beendet, der Sportbereich. Und sie haben, was war das, 15 Spiele am Stück ausverkauft, die Heimspiele. Und das sind dann immer 101.000 Zuschauer.
Ja, und das ist der Weg. Kann sich jeder ausrechnen. Ich meine, wie gesagt, nicht alle Bruttoeinnahmen von den Tickets kommen da netto raus, weil du ja auch logischerweise entsprechende Kosten hast.
Christian sagt, das kann sich jeder ausrechnen. Ich will es nur nochmal wiederholt haben.
Manchmal hinterfrage ich meine Lebensentscheidung, in diesem Podcast zu sein. Aber das nur nebenbei. Das ist der Weg. Und vielleicht war es auch in den letzten 20 Jahren schon der Weg, im Sinne von, dass du halt die besten Spieler bezahlt hast. Nur jetzt machst du es halt öffentlich. Anhand von NRL und nicht von den berühmten Backmans, die es da in den letzten Jahren gab, es ja diverse Geschichten. Und hin und wieder hat sich eine Uni, Ole Miss zum Beispiel, so doof angestellt, dass es halt rausgekommen ist.
Oder aber, eben Tennessee.
Hä?
Oder eben Tennessee.
Oder eben Tennessee. Ist, ja. Von daher, es hat eine gewisse Zynik, dass wir jetzt schon wieder darüber reden, aber das ist halt legal und am Ende, es werden bei den Recruits nicht nur die Dollars entscheiden, aber es werden auch die Dollars entscheiden. Das vermutlich nicht zu einem unerheblichen Maße. Von daher für mich nachvollziehbar, warum sie das machen. Ob man das mit so viel Überschuss, den sie generieren, machen. Du hast ja in der NFL den Vorteil, dass du die ganzen Verträge öffentlich hast. Im College hast du das ja nicht. Ich wüsste schon gerne, was der dritte Panther, ob der da mehr als 5.000 im Monat bekommt oder weniger. Also ich bin jetzt ein bisschen zynisch, aber...
Würdest du dich da nochmal anbieten, oder wie?
Ja. Ey, nur noch als Longsnapper. Wobei,
nur noch als Center, ja.
Wobei, wenn man mein Turnier vom letzten Wochenende sieht, das war jetzt überschaubar gut, aber der große Vorteil wäre ja, als dritter Center könnte ich ohne Handschuhe snappen. Im Flag Football muss ich noch einen Ball fangen. Das ist der zweite Handschuh schon echt wichtig. Aber das noch nebenher, ja, keine Ahnung, der Weg geht dahin. Es wird munter einfach die Programme erfolgreich sein, die dir drei Sachen bieten: sportlichen Erfolg, die Leute in Draft schicken und die Zahlen. Und vielleicht noch gute Facilities haben. So, das werden die am Ende die vier Kriterien sein, wobei ich das letzte vermutlich als am wenigsten stark einschätzen werde. Jo. Tennessee wird dieses Jahr Spiele gewinnen und jo, damit wäre ich durch.
Das Ding ist ja, direkt dürfen sie ja weiterhin nicht zahlen. Ne? Das ist, geht dann ja einfach, also ne, das musst du ja halt über Kanäle.
Aber auch das wird kommen. So. Auch das wird das kommen, glaube ich.
Ja, ja. Und wir können natürlich über die Backman und über diese ganzen halbseidenen Geschichten und Pony Access und was auch immer. Natürlich sagen, ja, das war früher auch so. Nicht so krass. Natürlich war es illegal oder verboten, aber man sieht doch jetzt schon deutlich die Konzentration oben. Das sieht man, wenn man wie ich eine kleinere Conference etwas intensiver verfolgt, wie die MAC, was da einfach jedes Jahr nach oben abwandert gerade, das ist schon krass und das ist nicht zu vergleichen mit vorher. Klar, du musst es natürlich das Jahr aussetzen lange Zeit, das spielt auch eine Rolle. Aber das ist jetzt schon einfach gerade Wild West und wer am meisten bietet. Und man, natürlich werden die Spieler vorher ab und zu mal kontaktiert irgendwo auf einem Weg, der jetzt vielleicht nicht nachweisbar ist. Muss man, glaube ich, nicht sich großen Illusionen hingeben. Aber
was darf denn kosten? Ja.
Genau. Hast du Bock? Naja, wir haben da irgendein Burger-Outlet an der Hand, das würde gern mit deiner Fresse irgendwie Werbung machen. Gucken wir mal, komm doch zu Alabama, weil da gibt es die Alabama-Burgers oder was weiß ich. Irgendwann, so ist es und das Rad wir nicht mehr zurückdrehen können. Ich bin nur gespannt, das ist genau wie bei dem ganzen Transferkram, ob es irgendwann Regulierungen gibt. Irgendwann Regulierungen gibt, die dieses völlige Wildwest so ein bisschen einhegen. Aber das werden wir abwarten, das wird nicht so schnell passieren, das wird irgendwann passieren, wenn es überhand nimmt.
Ja, dass die Schlagzeilen zu Tennessee, dass sie Kent State aus dem Stadion prügeln, gut, Kent State ist jetzt auch dieses Jahr nicht unbedingt die Referenz für irgendwas. Dann der ehemalige Civil War, der jetzt nicht mehr so heißt, auch nicht mehr zu Thanksgiving ist. Oregon State gegen Oregon, Pac-12 unbeaten no more, Oregon 49-14, Jan.
Ja, erste Halbzeit war noch, naja, spannend ist vielleicht das falsche Wort, aber es war noch halbwegs eng und danach dann nicht mehr. Also Oregon State hat mir am Anfang ganz gut gefallen. Wir haben einen neuen Quarterback mit Giovanni McCoy. Der hat jetzt auch nicht schlechter ausgesehen als ihr ehemaliger Quarterback DJ Uiagalelei bei einem anderen Team. Ach nee, wir wollten ja nicht mehr. FSU kommt am Ende, ne? Oder?
Ja, also, kommt noch, dauert noch ein bisschen.
Naja, Giovanni McCoy sah okay aus. Anthony Hankerson, so ein Bowlingkugel-Runningback, der war ebenfalls bei Colorado. Also die sind ja, die haben ja ein bisschen ihr Runningback-Room ausgetauscht. Klar, in der Defense waren die gegen Dylan Gabriel und diese Offense schon deutlich unterlegen. Aber sie haben halt am Anfang richtig gemacht, zwei lange Touchdown-Drives, so ein bisschen im Style der letzten Jahre. 13 und 14 Plays oder sowas war das. Also wirklich den Ball lange behalten. Oregon nicht so viele Chancen gegeben, nicht so viele Drives gegeben. Dadurch stand es nur 14-22 zur Pause. Und Oregons Defense, muss man auch sagen, sah wieder wenig inspirierend aus. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit keine Chance mehr. Ne? Da haben sie diese Drives eben nicht mehr zustande gebracht. Die ersten drei Drives waren drei Plays, fünf Plays. Und während Oregon in der Zeit viel cool Touchdown, Touchdown, Touchdown gemacht hat. Oregon hat mit jedem Drive der zweiten Halbzeit gescored, abseits vom Kneel Down am Ende. Und dann verlierst du sowas natürlich auch relativ deutlich. Nur man muss sagen, Oregon sah in der Offense gut aus. Nicht nur Dylan Gabriel, nicht nur Tess Johnson. Das Laufspiel sah gut aus mit Jordan James und Whittington. Die O-Line wirkte mal wieder relativ dominant. Der zweite Anzug saß auch. Am Ende sind dann auch Roleplayer, haben wir noch Big Plays gemacht. Jaden Lemar. Das ja, war ein rundherum mit dem kleinen Asterisk einer Defense, die in der ersten Halbzeit nicht ganz immer auf der Höhe war, aber sonst ein rundherum solider Auftritt, wenn man vom Ende drauf guckt.
Okay, dann Miami schlägt Ball State mit 62-0. Utah gewinnt bei Utah State mit 38-21. Oklahoma State gewinnt bei Tulsa mit 45-10. Oklahoma ohne State gewinnt gegen Tulane 34-19. Und dann, Christian, hatten wir einen kleinen Nailbiter in der SEC zwischen LSU und South Carolina, den LSU ganz knapp für sich entscheidet, 36-33.
Ja, SC hat da so ein bisschen Pech mit Schiedsrichtern gehabt, weil da zwei Entscheidungen zurückgekommen sind. Das hat mich so ein bisschen erinnert an das Spiel, was ich jetzt in der Konferenz mit Jacksonville gegen die Browns gemacht habe, wo ich das Gefühl habe, dass irgendwie über drei Viertel des Spiels keine Holding-Flaggen fliegen und dann fliegen sie in den letzten zwei bis drei Drives. Aber das nur nebenbei.
Es kann nicht jedes Spiel hessischer Football sein wie Denver gegen Pittsburgh.
Boah, nee, das ist...
Das war gut.
Ja,
das war gut.
Ja, das ist, also ich meine, man muss ja irgendwann auch mal sagen, die Leute wollen dieses Spiel auch noch schauen. Ne? So. Und das ist, man muss auch aufpassen, dass man den sportwahrenden Charakter so einer Partie noch erhält. Aber gut, es liegt halt auch mitunter an den Teams, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Ja, ich würde schon sagen, ein Quality-Win für LSU, wir hatten ja gesagt, Kentucky ist letzte Woche verprügelt worden, genau von dem South Carolina Team. Ist auch selten, dass du halt, die waren jetzt bis jetzt auch nicht zwingend dafür bekannt, so eine absolute Highscoring Offense zu haben. Aber wenn du halt, ja, kurz vor der Pause 10-24 führst, dann gibst du halt den Touchdown noch ab, dann übernimmt LSU und dann ist es quasi im vierten Viertel so ein bisschen anybody's ballgame. Es ist es ist ein gutes Footballspiel gewesen, eins, was man sich mit Seattle mal anschauen kann. Aber es, ich glaube schon, dass das eine größere, wirklich eine größere verpasste Chance für die Gamecocks war.
Ja, war halt ein Spiel, das in jede Richtung gehen kann. Ne? LSU hat sich ja auch genug oft in den eigenen Fuß geschossen. Also das war, wir können ja gleich nochmal über diese Schiedsrichterentscheidung reden. Ich fand es ein bisschen übertrieben, das mediale und insbesondere Fan-Echo danach. South Carolina hat ein interessantes Team, eine interessante Offense. Muss man vielleicht mal sagen, für diejenigen, die nicht so oft verfolgen, das ist eine Offense mit extrem viel Beef. Die haben einen Freshman-Quarterback, Lenoris Sellers, der sieht aus wie ein Linebacker und läuft auch so physisch. Also er hat wirklich richtig viel Power. Rocket Sanders, der Runner von Arkansas, transferiert. Van Fitt, einer der besten Runner des Landes und eben auch ein ziemliches Tier. Nick Harbour, der Receiver mit Tight End Build, und der Tight End Josh Simon hat halt 260 Pounds. Also das ist schon eine Herausforderung für Teams, wenn du so viele sehr kräftige Spieler hast und vielleicht sonst eher flinke Spread- und Space-Player verteidigen musst. Das gilt jetzt nicht unbedingt für LSU, aber dennoch, das ist schon, da muss man sich schon drauf einstellen. Das muss man schon wollen als Defense. Und SC hat super gestartet und hat dann einfach ein bisschen Pech gehabt. Ne? Also das, ich hatte letzte Woche schon über Dylan Stewart gesprochen, über den Freshman Pass Rusher, der halt wirklich eingeschlagen ist. Und den hat LSU's Offense Line, insbesondere die beiden OTs, haben den eigentlich ziemlich gut im Griff gehabt. Der hat einen Fumble recovered, aber das ist natürlich ein bisschen eher ein Glückplay. Kyle Kennard, der andere Edge, der war sehr schwer unter Kontrolle zu kriegen. Das war halt ein bisschen das Problem. Das, ne, der erste Pick 6, den South Carolina fängt, der wird zurückgepfiffen wegen dem Horse Collar beim Sack von Kennard. Aber sie sind ja dran geblieben. Sie haben ein bisschen Beamer Ball gespielt. Ne? Der Block Punt der Gamecocks, übrigens, was für einer der besten Block Punts, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Wirklich mega artistisch, wie er über den Blocker da rüber springt und irgendwie den Arm dahin hält. Das war nicht so ganz einfach, wo der Ball dann landet. Sanders Touchdown an dem nächsten Play sind 17-0. Aber LSU hat in der Offense waren die relativ unbeeindruckt. Die haben ihren Spiel weiter runtergespielt. Nassmeier hat den Ball gut verteilt. Ich war vorher nicht so ein Fan von deren Running Backs, aber die haben einen Freshman, Caden Durham, der ist super nice. Klein und extrem kompakt, der absorbiert Hits wie Sau. Solche Spieler mag ich total gern. Der hat richtig gut gespielt. Und das war wirklich in der ersten Halbzeit, dann kam LSU ein bisschen ran. Man dachte, ach, jetzt kommen sie ins Spiel, jetzt wird's gleich, jetzt drehen sie das gleich, weil sie eben ja doch ein bisschen mehr Talent haben. Und dann kommt Lenore Sellers, der Quarterback, mit so einem Power-Read durch die Mitte, 75-Yard-Touchdown. Aber gleich sofort die Antwort von Nassmeier, ein starker Drive als Passer, also wirklich den Ball super verteilt hat wieder. Und dann sind sie wieder dran. Und so ging es ja dann wirklich ein bisschen hin und her. Und in der zweiten Halbzeit hat LSU's Defense halt Sellers mehr unter Kontrolle bekommen, bis er sich verletzt hat. Und dann mit dem Backup-Quarterback Ashford, Ex-Auburn-Quarterback, der noch mehr Running-Quarterback und noch weniger Passer ist, da wurde es dann schwieriger, sagen wir mal, für South Carolina. Ne? Dann hat Aber sie haben halt die ganze Zeit, sie waren halt die ganze Zeit im Spiel, sie haben diesen krassen Goal-Line-Stand gehabt, bei 16-24, wo LSU, glaube ich, ersten und Goal von der 2 hat und in vier Downs den Ball nicht reinbekommen hat. Sind dann aber doch mit 2 Touchdowns in Führung gegangen. Nur dann kam halt South Carolina wieder zurück bei einem Play. Und das ist so eine Sache, die verstehe ich grundsätzlich von Defenses nicht. Wie oft das passiert, also Rocket Sanders macht einen langen Touchdown-Run bei 3rd-and-1, weil Defenses, das ist in der NFL auch so, nicht ganz so stark, aber Defenses bei 3rd-and-1 immer so extrem committen. Das verstehe ich nicht, weil die Chance, dass klar, du kannst natürlich den 3rd-and-1 verhindern, aber warum willst du halt so stark alle Leute irgendwie in die Box schicken und wenn dann irgendwas passiert, wenn ein Tackle gebrochen ist, der Running Back über außen ausbricht oder eben vielleicht ein Play-Action-Pass kommt, dann bist du halt immer hinten total offen. Aber anyway, und LSU hat ja immer wieder den Gamecock Chancen angeboten. Dann haben sie einen Early Snap, der trifft Nassmeier im Gesicht, beziehungsweise am Face Mask, am Fumble. Die Gamecocks führen mit 4. Und dann kommt halt diese zweite entscheidende Flagge, wenn man so will. Ashford verliert den Ball bei Sack tief in der eigenen Hälfte, LSU mit super Startposition und dann wirft Nassmeier eine wirklich horrende Interception in der Endzone, die zum Pick 6 returniert wird von Emmanuel Warry, interessanter Safety-Typ, so ein richtig kräftiger Linebacker-mäßiger Safety, zumindest sieht er so aus. Aber wieder Kyle Kennard, der macht einen Blindside-Hit gegen Nassmeier. Und dadurch wird halt nicht die Interception zurückgenommen, aber eben der Pick 6. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich fand das den heutigen Regeln, man kann natürlich immer sagen, ja, es ist alles zu weich und zu leicht, absolut regelkonform. Ne? Also Nassmeier bewegt sich in Richtung Ball und kriegt dann halt Blindside außerhalb seines Sichtfeldes. Und das ist, glaube ich, wenn ich jetzt nicht total falsch liege, entscheidend. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und kriegt dann halt einfach einen verbraten. Ich frage mich, warum man dem Quarterback da unbedingt eine mitgeben muss. Das ist ein bisschen auch ein Sport von Defendern, habe ich den Eindruck manchmal. Also das ist immer so, das ist der Moment, Interception Return, da kann ich dem Quarterback mal richtig eine verbuhlen. Ist unglücklich für SC, auf jeden Fall, aber meiner Meinung nach ein korrekter Call. Bisschen Glück war dann eher dabei bei dem nächsten Catch, der LSU dann Richtung zum entscheidenden Touchdown gebracht hat, von Kyron Lacy. Der verliert den Ball nach dem Hit im Aus. Man sagt, die entscheiden, ob es vorher ein Football-Move war, die Refs. Ja, weiß ich nicht. Den, glaube ich, kannst du auch incomplete geben. Naja, und am Ende, liebe Leute, LSU geht in Führung und dann mit 3 Punkten, 36, 33. Und dann kommt meine letzte Woche schon angesprochene neue Lieblingssituation. SC kommt tatsächlich nochmal nahe Field Goal Range an der 32. 16 Sekunden, ein Timeout. Was macht man? Man läuft für 0 Yards. Und der 49-Yard-Field-Goal geht dann knapp vorbei. Ich verstehe diesen Punkt nicht, warum man da nicht ein bisschen mehr Risiko geht und sagt, okay, es ist ein College-Kicker, es ist eine krasse Drucksituation, 49 Yard, da ist kein Gimme. Versuch doch den kurzen Pass. Naja. Nachher musste ich mich dann bei Twitter mit Leuten rumschlagen, die gesagt haben, es gab 5 Game-Deciding-Calls gegen South Carolina. Ich denke, 5. Die alle entschieden haben, das Spiel entschieden haben, ist ein bisschen, also von der Logik her kommt es nicht ganz hin, aber ja, ist unglücklich gewesen. Hast du ja auch schon gesagt, Christian. Ich gehe bei den meisten aber mit, war halt einfach ein bisschen Münzwurfentscheidungen. Zum Teil, einige fand ich auch relativ deutlich. Und muss das Spiel halt vorher entscheiden.
Interception Returns, die Selbstbedienungsläden sind. Christian erinnert sich bestimmt an dieses Spiel zwischen Marburg und Allgäu. Ja.
Selbstbedienungsläden.
Ja. Es ist so. Es ist so, aber das ist halt genau das Ding. Und ich habe jetzt selber tatsächlich mir gerade nochmal den Spaß gemacht und habe in meine Unterlagen nochmal geguckt. Deswegen fand ich es gerade schön, dass du dieses außerhalb des Sichtfeldes so schön mit als erstes genannt hast, weil das tatsächlich auch einfach ein Kriterium ist. Für diese Flagge.
Das beruhigt mich.
So, und das ist ja auch ein Stück weit das, was man einfach rausnehmen will. Also, dass da jemand, der sich halt nicht gescheit schützen kann und dann, also, das ist ein Ding, wo ich halt sage, das machst du, um den Quarterback rauszuschädeln. Das hat ja, mit der Spielsituation nur sehr bedingt was zu tun.
Gibt es ja auch bei anderen Dingen, Returns oder so. Auch da finde ich wichtig, das nicht zu machen. Früher hat man Heinz Ward immer auf dem Podest rum. Der beste Blocking-Receiver im Football, nur weil er halt andauernd mal einen Blindside-Block gegen Linebacker verteilt hat.
Ja,
also ist kein schlechter Blocker gewesen. Bitte, Steelers-Fans sind ja manchmal dann schnell in den Mentions. Aber der wurde halt krass überhöht, weil er halt diese 3 Highlights hatte, wo er dann irgendeinen Ravens-Linebacker, der gerade mit dem Blick wo ganz anders war, aus dem Leben schießt. Oh, guck mal, was für ein tougher Receiver. Ja, nee, das ist einfach nicht tough, das ist einfach ein unsportliches Play. Und das war früher halt, wurde halt nicht so bestraft oder war legal, in Anführungsstrichen. Ich finde es gut, dass das nicht mehr ist, weil das ist einfach ein Play, das hat nichts zu suchen. Das ist halt wirklich gefährlich bei anderen Entscheidungen, was Regeln angeht und was Aufweichung von Regeln angeht, bin ich nicht dabei. Bei dem bin ich absolut dabei. Sorry.
Ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Weil, also keiner hat ein Problem, wenn ein sauberer oder auch ein harter Block am Point of Attack kommt, wo es einen Einfluss auf den Spielzug hat. Das hat keinen Einfluss. Also lass den Mist. Punkt.
Das muss ich mir merken, Nikola. Das ist die nächste Stilblüte.
Was?
Der Selbstbedienungsladen beim Return.
Der Selbstbedienungsladen mit Deception Return.
Ich würde ja so, können wir bitte irgendwie in den Mentions mal dafür sorgen, dass Nikola Martin mal eine Schiedsrichterlizenz macht, nachdem ich jetzt schon vorgelegt habe dieses Jahr? Ich finde es hervorragend.
Also, South Carolina verliert knapp gegen LSU. Michigan schlägt Arkansas State 28-18 und tauscht den Quarterback, Jan.
Ja, dabei muss man sagen, Davis Warren hat alle Pässe angebracht. Nicht alle zum eigenen Team, aber es gab keine einzige Incompletion im Sinne von der Ball ist auf dem Boden gelandet. Das muss man auch mal schaffen, oder?
Die Frage ist halt das Verhältnis.
Genau, 11 zum eigenen, zu den eigenen Spielern, 3 zum Gegner und da waren halt Teile dabei. Der dritte, wer sich das nochmal angucken will, ein harter Floater, also wirklich einer der übleren Pässe, die ich diese Saison gesehen habe. Er steppt nicht in den Wurf. Der Pass ist ungefähr 15 Yards lang, also jetzt auch nicht, sagen wir mal, ewig in der Luft.
Aber da war viel, da war, du sagst, da war viel Luft runter, ja?
Da war viel Luft runter und der Safety, der nur ein ganzes Stück hinter dem Receiver steht, sammelt den ganz gemütlich ein. Das war dann auch der Moment, wo dann die Bank gerufen hat, sage ich mal. Da ist er dann gegen Alex Orji ausgetauscht worden, gegen den eher Dual Threat oder vielleicht muss man aktuell noch sagen Running Quarterback. Wie nennt man die de facto Dual Threat sind, aber kaum werfen? Running Quarterback? Wie auch immer. Jedenfalls, ja. Yeah. Und ansonsten Michigan, immerhin, Kalal Mullings hat dem Running Game eine dringend benötigte Infusion verschafft. Die Defense war über lange Zeit dominant, lässt am Ende 2 Touchdown-Drives vom Backup-Quarterback von Arkansas State zu. Dadurch sieht es jetzt ein bisschen knapper aus. Also ja, es war halt eher ein Arbeitssieg. Es war ein glanzloser Sieg. Was man vielleicht erwähnen
sollte... Ich habe gerade übrigens die Interception gesehen. Das ist echt ein Frisbee-Wurf. Also.
Das ist schon... Also ich habe schon... Es gibt viele schlechte Interceptions. Das ist schon eine besonders schlechte, möchte ich sagen.
Ja. Bin ich dabei.
Ein letzter Satz. Leading Receiver der Michigan Wolverines ist ein gewisser Marlin Klein. Ein Tight End aus den hiesigen Gefilden. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen.
Ne, der ist, meine ich, wenn ich nicht alles täuscht. War das Köln? Kann gerade nochmal gucken.
War das Köln?
Ja, das ist zumindest das, was ich zumindest jetzt direkt mal im Kopf habe. Ein ehemaliges Krokodil.
Da sind wir dabei. Das ist prima.
Ja, die Crocs machen ja schon eine gute Jugendabteilung. Oder haben eine sehr gute Jugendabteilung, sagen wir es mal so. Von daher das vielleicht jetzt auch nicht überraschend, aber immer schön, wenn es auch Leute dann ein bisschen schaffen. Und warten wir es mal ab, wo der Weg dann hingeht. Ja,
ja, also. Er hat auf jeden Fall hinter Colson Loveland eine Rolle als Receiving Tight End jetzt auch bekommen und das ist ja sicherlich kein schlechtes Zeichen.
Ja.
So viel also zu Michigan. Dann Notre Dame, ja, lässt den Frust von letzter Woche so ein bisschen an Purdue aus. Ein ganz knappe 66-7 in West Lafayette, Indiana. Nebraska blamiert sich nicht gegen Northern Iowa, sondern gewinnt 34-3. Und damit wären wir eigentlich mit den Gerankten durch. Also der Unterschied zum letzten Jahr ist, wir würden jetzt anfangen zu lästern. Wir hätten jetzt schon gelästert, jetzt fangen wir jetzt erst an, weil jetzt käme Florida State. Es sei denn, Jan möchte noch irgendwas zu Nebraska oder zu Notre Dame sagen.
Ja, noch. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie solche Spiele bei Nebraska jetzt hier hochleben lasse und eine dicke Analyse bringe oder so, dann nimmt man mich nachher nicht mehr ernst. Das ist ein Pflichtsieg gewesen, der sehr souverän zustande gekommen ist, ohne dass man jetzt besonders geglänzt hat oder krasse Big Plays generiert hat. Aber das passt schon so. Notre Dame, ja, offensichtlich war da der Frust etwas größer.
Etwas, ja. So, dann kommen wir zum Bundesstaat Florida. Ich meine, der hat durchaus seine Probleme. Ja, man denke an seinen Gouverneur und man denke an die ganzen Geschichten, die anfangen mit A Florida Man. Jetzt können wir anfangen mit A Florida State Football Player, Christian. Denn Florida State hat nun auch gegen Memphis verloren und ist 0-3.
Boah, das ist schon eine harte Implosion, ey. Also, dieses Georgia Tech-Ding, ja, war knapp, kann man irgendwie noch als Freak-Game bezeichnen. Die Niederlage gegen Boston College haben wir hier letzte Woche ausführlich gewürdigt. Aber Memphis, bei denen ich irgendwie immer den Eindruck habe, das ist einer der besseren Mid-Majors, die haben es aber in den letzten Jahren auch selten wirklich absolut in die Top 25 dann reingeschafft oder als absolutes Spitzenteam zu gelten aus der American. Ja, und dann steht es 9
die
Minuten.
Die hatten das Pech, besonders gut zu sein, als Cincinnati noch besser war.
Ja, genau. Da hatten sie ihre guten Jahre und danach ist es ein bisschen runtergegangen und haben auch den einen oder anderen Headcoach verloren. Wen wohl? Naja.
da waren sie ja noch wirklich gut, ne? Da haben sie ja, ja. Da haben sie die AAC ja gewonnen.
Ja.
Mit genau. einem gewissen Mike Norwell, der, ja. den sie jetzt geschlagen haben. Naja.
Ja, und dann steht es halt 9 Minuten vor Schluss oder 9 Minuten im dritten Viertel steht es halt 20-3. Und der geneigte FSU-Fan denkt sich, in welchem Traum bin ich gerade und wann werde ich aufgeweckt? Weil, ja, sie kamen dann nochmal zurück. Es gab dann nochmal auch noch spät eine Possession, wo sie noch die 8 Punkte hätten aufholen können. Aber das ist, nochmal, ich bin ja überhaupt kein Fan davon, einen Panikbutton zu früh zu drücken. Ich meine, jetzt ist eh rum. Ja, jetzt ist eh zu spät. Aber das habe ich nicht kommen sehen. Das haben, glaube ich, die wenigsten FSU-Fans oder auch Analysten kommen sehen. Ich habe die oft in den Top 5, Top 10 gelesen. Wenn dann erfolgreichster Läufer den Ball...
Also können sie immer noch werden, aber halt von unten, ne?
Ja. Laufspiel non-existent, Line deutlich schlechter vermutlich als erwartet. Das war in den Vorjahren. Letztes Jahr hatte ich den Eindruck, ist es besser geworden. Schon ein großes Problem. Ich werde nicht schlau. Also ich werde nicht schlau, außer dass da jetzt mental jemand wie bei einem Router einfach mal ausstöpseln eine Woche und alles resetten und lassen uns alles vergessen, was die letzten 3 Wochen passiert ist und dann nochmal versuchen, die PS, die sie meiner Meinung nach immer noch haben, auf die Straße zu bringen. Aber ich bin etwas ratlos, weil das habe ich in der Form nicht kommen sehen.
Wir können ja mal mit einem positiven beginnen. Das ist das erste Spiel der Saison, wo sie das gegnerische Laufspiel unter Kontrolle hatten. Leider gilt das nicht für das gegnerische Passspiel und vor allem nicht für die eigene Offense. Aber nun gut, immerhin. Also man muss ja das Positive sehen. Nee, im Ernst, ich glaube, das ist natürlich auch, der Anfang war natürlich schon sehr bitter. Ne? Also du kommst aus diesen 2 Niederlagen raus und denkst, jetzt musst du gegen einen guten Mid-Major musst du den Bock umstoßen, wie es immer so schön heißt. Ich finde das ein großartiges Sprichwort, by the way. Und im ersten Drive fumbled Ryder Williams. Ja, also da ist sozusagen, da geht gleich die ganze Luft raus. Memphis macht ein Field Goal raus. Nächster Drive hast du ein Holding sofort als Drive Killer. Memphis macht noch einen langen Punt Return. Der nächste Drive danach macht Younger Lele wirklich einen üblen Armpunt, ein bisschen unter Druck, aber trotzdem, das war wirklich, wirklich eher Punt als tiefer Pass. Ja, und Memphis musste gar nicht so viel machen. Seth Hannigan hat ein paar schöne Bälle gespielt, ne? Diese Spread-Offense, die sie haben, gut verteilt, dann auch einen längeren, so eine Art Slot-Fade, oder sah so ein bisschen zumindest so aus, auf Rock Taylor. Und naja, dann gehen sie halt in Führung und wenn man sich die erste Halbzeit die Drives von FSU mal reinzieht, haben sie Fumble, Punt, Punt, Interception, Punt und dann am Ende ein Field Goal, aber das Field Goal haben sie im Grunde genommen auch nur, weil Memphis an ungefähr an der Mittellinie einen Fourth Down versucht und dabei scheitert. Also das war dann jetzt auch nicht, sagen wir mal, der größte Raumgewinn, den man dafür brauchte. In der Offense funktioniert gar nichts. Du hast die O-Line angesprochen, die war die letzten 2 Jahre eindeutig und insbesondere im letzten Jahr eindeutig verbessert. Das ist jetzt, kann man jetzt nicht mehr sagen. Also die O-Line, schlecht, klar, an Uyangalele reibt sich da natürlich alles, auch weiterhin keine gute Leistung, aber da waren auch, dann hatten sie, waren beide im dritten Viertel, 2-mal bei Third Down wirklich groteske Drops, also Drops, die du, wo du bei einem schon die Hände über den Kopf zusammenschließt und beim nächsten Drive gibt es die nächsten, das ist natürlich, dann hast du zwei Drives, die dir da gekillt werden, dann hast du einen Muff Punt Return, weil sich ein Spieler den Returner schieben lässt. Das ist dann das Field Goal zum 13-3. Ein Gimme natürlich dann. Ja, also. Und dann kommt der Drive zum 20-3. Bester Drive der Tigers. Und dann wird's schwierig. Und dann sie haben ein Big Play gehabt. Diesen langen Ball auf Malik Benson von Uyangalele. Aber das war's dann. Und Memphis hat ja sogar am Ende Chancen zum Comeback geboten. Sie haben eine Interception geworfen, sie haben ein Field Goal versäbelt, aber FSU hat dann selbst nur noch ein Field Goal zustande gebracht und danach gab es dann ja Sacks satt, wenn man will. Und das führt mich zu einem der besten Tweets, egal zu welchem Thema, der vergangene Woche vom geschätzten Kollegen Dennis. Grüße an dieser Stelle. Er hat mich wirklich zum Schmunzeln gebracht mit dem Tweet, dass Uyongalele's Pocket Presence eher Präteritum ist. Und das, finde ich, passt es. Fasst es ganz gut zusammen. Es dauert manchmal ein bisschen lange. Aber es ist, wie gesagt, ich möchte dem ersten Reflex widerstehen und sagen, das liegt jetzt irgendwie an Uyongalele, das ist nicht richtig. Also ja, auch, aber nicht nur, längst nicht nur. Da liegt einiges im Argen. Also ganz im Ernst. Kein Laufspiel, das ist das dritte Spiel in Folge. Die letzten beiden waren wirklich sehr, sehr schlecht. Es ist ein längeres Play von Toafili gehabt und wenn du das abziehst, dann, naja, das war nichts. Also das war wirklich nichts. Und ja, Ryan Silverfield, der Nachfolger, ja ehemalige Assistant Coach von Mike Norvell, hat natürlich so ein bisschen jetzt einen seiner schönsten Siege wahrscheinlich feiern dürfen. Und bei FSU muss man halt gucken, wie man die Saison irgendwie noch, naja, so einigermaßen schadlos zu Ende bringt. Weil sowas kann auch ganz schnell noch ganz, ganz, also nicht nur sportlich, sondern auch vom Teamzusammenhalt, von den Coaches, von allem drumherum ganz ungemütlich werden.
Also sieht die Saison von FSU im Augenblick eher nach Süden gerichtet. Der schwache Trost wird sein, dass es den Rivalen aus der SEC im Norden Floridas nur bedingt besser geht. Die hatten am Wochenende ein Spiel gegen Texas A&M. Jan, ein Heimspiel gegen Texas A&M, die Florida Gators, und 20-33 der Endstand, 0-20 zur Halbzeit. Und da muss man wohl dann auch sagen, der Sitz von Billy Napier wird wohl nicht gerade abgekühlt sein diese Woche.
Der wird nicht gerade abgekühlt sein. Jetzt muss ich mich nochmal geografisch, ist Tallahassee nicht im Norden Floridas?
Ja, aber Gainesville doch auch, oder nicht?
Ja, ich dachte jetzt, Tallahassee wäre noch weiter, aber das.
Ja, also das ist beides, das ist halt beides in der Nordhälfte Florida, also nördlich von Orlando und Tampa, während der Rest sich ja eher, es ist nicht Miami. Ja,
das ist richtig. Ja, gar nicht so viel sagen, weil das habe ich in der Tat jetzt nicht nochmal nachgesehen, hatte ich auch nicht so Bock drauf, weil Florida bietet gerade nicht mal mehr irgendwie Grund zum Lästern, sondern das ist einfach, da ist einfach irgendwas nicht in Ordnung und, ja, für Napier wird es sehr dünn. Ich habe ihn ja halte ihn nach wie vor für einen guten Coach. Bei Louisiana hat das bewiesen, meiner Meinung nach. Auch nicht nur ein Jahr, sondern mehrere Jahre in Folge mit trotz Abgängen und nur bei Florida scheint er in irgendeiner Form überfordert zu sein. Also das ist die ganze Zeit unrund und ich sehe eigentlich nicht, dass sie mit ihm in die nächste Saison gehen. Das kann ich mir schwer vorstellen. Da müsste jetzt schon extrem viel passieren. Denn eigentlich ist da viel da. Ist jetzt auch nicht so, dass das Team komplett talentlos ist. Und wenn man gegen ein anderes ehemaliges Problem Child mit Texas A&M dann verliert,
Das mit seinem Backup-Quarterback auch noch antritt?
Mit seinem Backup-Quarterback antritt, richtig. Man selber hat ja jetzt ein Zwei-Quarterback-System installiert. Auch da kann man geteilter Meinung sein, ob das so viel Sinn macht. Die erste Halbzeit hat eigentlich schon alles gezeigt. Da lagen sie 0-20 hinten und dann wurde es schwer, sagen wir es mal so.
310 Yards Rushing.
Ja.
Für Texas A&M. 310 in einem SEC-Spiel. Ich kann mich nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal das gesehen habe. Du läufst den Ball 55 Mal und erreichst aber immer noch 5,6 Yards per Carry.
Und du weißt, dass du den unerfahrenen Backup-QB drauf hast mit Marcel Reed, der halt ein Dual-Threat ist, der jetzt noch nicht der solideste Passer ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das völlig überraschend kommt und du dagegen leichte Boxes rennen konntest. Ne? Also von daher, I don't know. Aber Texas A&M hat auch irgendwie fast 38 Minuten Time of Possession gehabt. War dann doch eher deutlich.
Jetzt könnte man argumentieren, dass die Samuelsons nicht die schlechteste Rush-Defense im Start of Florida haben. Hey, der Titel geht diese Woche.
Definitiv.
Geht das diese Woche.
Das werden wir die nächsten Wochen weiterverfolgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Genau. Also ihr meint, die Gators Defense stoppt nicht auf dem Walmart nicht mal eine Oma mit Rollator, ja?
Ah, dieses Spiel zwischen den beiden wird halt sensationell werden. Das ist halt jetzt schon klar.
Achso, das heißt, am Ende des Jahres haben wir ja trotzdem einen Sieger. Ja, okay, ja gut.
Vermutlich, ja. Es sei denn, wir haben ein 0-0 und es wird wegen Dunkelheit abgebrochen, aber ja.
Nur der Vollständigkeit halber, die Miami Hurricanes, die ja einen sehr guten Saisonstart hatten, die sind nur für 144 Yards gegen Florida gelaufen, was auch deswegen akzeptabel ist, weil Cam Ward für fast 400 gepasst hat. Also da scheint es in der Defense allgemein nicht so ganz zu stimmen. Jetzt gucken wir nochmal.
Vielleicht sollte jemand einen Schuh werfen.
Gewonnen. Hat was? Samford zumindest, die Samford Bulldogs haben sie bei 200 Yards Offense belassen. Das ist natürlich, deutet in die richtige Richtung, aber die richtige Richtung für die Florida Gators ist sicherlich nicht die FCS.
Nee. Die Ansprüche dürften tick höher liegen.
Ein bisschen, ganz bisschen.
Aber ja, also wie gesagt, im Norden Floridas Krise jetzt ganz ordentlich und wir Katastrophentouristen schauen natürlich drauf und bin gespannt, wer sich als erstes aus dieser Krise rauszieht. Apple Cup, Jan, Washington gegen Washington State. Washington State gewinnt 24-19 und auch da der Fehlstart von Washington ist damit eigentlich komplett, oder?
Naja, sie haben das erste Spiel, was sie verloren haben. Aber das ist natürlich.
Ja, aber das war gegen Weber State und Michigan State. Und gegen Washington State sahen sie, also das Big Ten Team gegen das Pac-12 Team sah jetzt nicht so gut aus.
Nee, also habe ich auch nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war eine sehr solide Leistung der Cougars. Wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt nicht groß Recap-mäßig passieren lassen. Ist natürlich am Ende dann eng geworden mit dem Goal-Line-Stand bei 19-24, als Washington dann im vierten Versuch mit einem Option-Play auf Jonah Coleman, der letztes Jahr bei Arizona gespielt hat und ein eher sehr kräftiger Running Back ist. Das hat irgendwie nicht so richtig geklappt und das sah auch nicht so richtig rund aus. Ob das jetzt dann das Maß aller Dinge ist beim vierten Versuch, ist natürlich immer im Nachhinein einfach. Wenn der reingeht und die Speed-Option Option, sozusagen die Pitch-Option völlig frei ist und sagen alle toller Spielzug, war es halt nicht. Und von daher gewinnt Washington State ein Spiel, mit dem man nicht unbedingt rechnen konnte. Der Dickert, der Headcoach, hat ja auch irgendwie danach gesagt, also er war optimistisch, ist man natürlich als Coach und hatte irgendwie schon Zigarren geordert oder so. Aber ich glaube, bei Washington State ist das schon ein ziemlicher Statement-Win. Gerade, ne, wir haben den Finalisten des letzten Jahres, klar, neuer Coaching-Staff, natürlich auch ein relativ neues Team, neuer Quarterback, neue Receivers von Giles Jackson abgesehen, neuer Running Back und so weiter, aber wie gesagt, ich würde schätzen, damit haben die wenigsten gerechnet. Washington State musste ja auch seinen Quarterback ersetzen. John Mattia hat das gerade im Rushing dann relativ gut gemacht. Okay.
Ich sehe das richtig, es gibt dieses Jahr ein Pac-12-Spiel, das ist an Thanksgiving, Washington State gegen Oregon State, ja?
Naja, welches soll es sonst noch geben, ne? Das ist ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber, ja.
Aber gut, Washington State startet mit Texas Tech und Washington geht mit Siege, ja, und dann jetzt ist es ein Mountain West Programm quasi, ja, mal gucken.
Genau, die haben ja jetzt schon quasi, ohne dass sie dazuzählen oder die Spieler dazuzählen, haben sie ja sich sozusagen entschieden dafür, eine relativ enge Affiliation mit der Mountain West einzugehen.
Fantastisch, wirklich. So, Was haben wir noch? Ich glaube, Pittsburgh gegen West Virginia. Pittsburgh gewinnt 38-34, aber der Headcoach war so unzufrieden, dass er von der NCAA für seine Kommentare gegen die Schiedsrichter bestraft wurde. Passiert.
Wer auf spektakulären Football steht, relativ viel Scoring, aber da waren auch einige Defense-Plays dabei, die Spaß machen und dann eben ein krasses Comeback am Ende. Das war schon ein absolut wildes Spiel. Also das war ein Backyard-Brawl, wie man sich wünscht. Also natürlich im Nachhinein tun das nur die Panthers-Fans und nicht die Mountaineers-Fans, weil du willst das nicht verlieren. Aber du willst es vor allem nicht verlieren, wenn du mit 10 Punkten führst, irgendwie 4 Minuten Verschluss. Aber da waren also gerade auch die Touchdown-Catches am Ende auf beiden Seiten. Das waren spektakuläre Dinge in Heavy-Traffic. Da waren viele andere coole Plays dabei. ein Punt fake, der gelingt, dann wird der darauffolgende Touchdown des Quarterbacks zurückgenommen wegen Holding. Sie müssen punten und dann wird der Punt geblockt und zurückgetragen. Also das, da war alles dabei. Also guckt's euch an. Das Spiel, das zusammenzufassen, dauert, glaube ich, 5 Minuten oder so. Das war ziemlich gut.
Gibt's sonst irgendwas, worüber wir unbedingt sprechen müssten? Also UCLA wurde zu Hause von Indiana verprügelt. Anders kann man es ja nicht nennen. 13-42. Sonst, achso, und Colorado gegen Colorado State. Colorado hat gewonnen. Die Schlagzeile war, dass Shedeur Sanders am Ende seinem Gegenüber nicht die Hand geben wollte. Weil der wohl vorher in Social Media irgendwie gesagt hatte, Colorado wird sich noch wundern, oder die erleben ihr blaues Wunder quasi bei Colorado State, was sie nicht getan haben. Aber wir fassen noch zusammen, es wurden weniger Spieler ins Hospital befördert als letztes Jahr.
Ja, aber, also Colorado State hat da trotzdem, da waren immer noch ein paar Dinger dabei. Dieser eine Late-Hit gegen Shedeur Sanders, das war schon ziemlich, ziemlich blatant und eigentlich, glaube ich, kann man da durchaus auch ein Targeting callen. Zwei Schritte anlaufen, dann mit Helm ins Gesicht, das war halt schon ein bisschen too much vielleicht. Es gab auch einen anderen schönen Late-Hit out of bounds. Also Colorado State hat schon versucht, da auch nochmal Zeichen zu setzen. Ein bisschen dirty war es, ein bisschen chippy war es.
Was haben wir gar nicht notwendig? Also was soll sowas?
Naja, sie waren ja unterlegen. Ne? Also sie sind das kleinere Team und sie wollten offensichtlich nochmal zeigen, was Phase ist. Shedeur Sanders hat ein gutes Spiel gemacht. Die Rams haben sehr viel gegen diese schnellen Receiver um Travis Hunter sehr viel Off- und Deep Coverage gespielt und die hat die einfach underneath auseinandergepflückt. Travis Hunter hat ein super Spiel in Offense und Defense mal wieder gemacht. Und Colorado hat sich ja nicht nehmen lassen am Ende auch noch, also bei 28-9 oder so ist, ne? War es ausgegangen? Ja. Da dann irgendwie eine Minute vor Schluss oder so den Ball eben nicht laufen oder nicht zu laufen, einfach die Uhr runterlaufen zu lassen, sondern einfach nochmal 3 Pässe zu probieren, um das ein bisschen in die Höhe zu treiben. Große Freunde werden sie nicht mehr, sagen wir es mal so. Und dann, ja, der Handshake oder der Nicht-Handshake von Shedeur Sanders mit Fowler Nicolosi, das ist halt so Sachen, Junge werden erwachsen. Das Leute vor dem Spiel erzählen viel, ja, natürlich, was soll er denn sagen? Ja, die werden sich nicht wundern, die kriegen hier irgendwie einen Sieg auf dem Silbertablett. Natürlich pupst du irgendwie vor dem Spiel ein bisschen rum. Tut Colorado ihn auch oft genug und da dann am Ende ihn da irgendwie out zu callen. Hier, Digga, was hast du denn da erzählt? Und dafür gebe ich dir die Hand nicht. Ich verstehe es einfach nicht, weil auf dem Feld ist Shedeur Sanders ein, finde ich, relativ smart agierender Quarterback. Also ne, auch relativ, der ist jetzt relativ poised, der ist jetzt, lässt sich nicht so sehr von irgendwelchen Ups und Downs irgendwie durcheinander bringen. Aber warum immer diese Nummern? Also ich check's nicht, aber das muss vielleicht, kann das der Vater besser erklären.
Also das Ding ist halt, ich werde natürlich, wenn ich den für den Draft sehe, mich davon versuchen freizumachen. Aber ich habe da keinen.
Willst du das nochmal
sehen? Ich weiß, aber ich habe da keinen Bock drauf. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe auf die Art keinen Bock. Weißt du, was ich meine?
Total, also total.
Von Sanders. Das geht mir richtig auf den Sack. Übrigens, ich hätte nur noch 2 Ergebnisse, die ich anmelden will von Spielen, von denen ich nichts zu sehen habe.
Eins habe ich auch noch.
Ja, vermutlich haben wir dasselbe, weil ich gerade drüber gestolpert bin. SEC-Ergebnis Nummer 1 der Woche. Vanderbilt at Georgia State 32-36. Die Relegation lugt. Und ich weiß nicht, hast du jetzt noch ein Mac-Spiel?
Ja.
Ja, dann mach du es, dann haben wir dasselbe.
Toledo reist mal schnell nach Starkville zu Mississippi State und erledigt einen SEC-Gegner bei dem zu Hause mit 41-17. Das ist schon eher selten. Also kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann es gegen ein ja trotzdem relativ solides Team, ne? Die waren letztes Jahr bei 5-7, also jetzt nicht, ist nicht Vanderbilt, ne? Aber ja, Toledo, Tucker Gleason, der Edel-Backup von Daquan Finn die letzten Jahre, Finn ist nun bei Baylor und Tucker Gleason hat die einfach auseinandergenommen im Passing und die waren halt auch im Lauf effektiv. Also das war jetzt alles andere als irgendwie ein Flugwin durch ein paar komische Bounces oder 3 Pick-Sixes oder irgendwas in der Richtung, sondern die haben die einfach dominiert. Einfach komplett dominiert. Und das Ja, passiert, glaube ich, nicht so häufig.
Weil es geht.
Weil es geht, aber wann geht es, dass ein MAC-Team, ein SEC-Team auswärts einfach mal wirklich aus seinem eigenen Stadion prügelt und die Kuhglocken zum Verstummen bringt? Nicht so oft wahrscheinlich.
Und für Mississippi State nach der Niederlage gegen Arizona State jetzt also 1-2, ja. Die gute Nachricht ist, es kommt Florida.
Ja, diesmal haben wir in der SEC ganz schön viel Katastrophentourismus, ne? Also in der ACC hatten wir das ja immer schon, aber in der SEC jetzt mal von Vanderbilt abgesehen, da prügelt man nicht drauf ein, das ist Quatsch. Also, ne? Aber da geht diese Saison vielleicht was, wer weiß.
Was wird super werden für uns. Das wird echt super.
Nach Mississippi State kommen nach Florida kommen für Mississippi State übrigens zwei Auswärtsspiele, das erste in Texas und das nächste bei Georgia.
Ja.
Good luck.
Ich würde sagen, man sollte die Konzentration aufs folgende Spiel jetzt erstmal nehmen und nicht auf die nächsten beiden danach.
Das glaube ich auch tatsächlich. So, dann sind wir, glaube ich, durch für den Review und machen dann schnell den Preview, ne?
Und da kommt der nächste Schimmelbowl.
Nach einer kurzen Pause.
First and 10, around the league.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Immer noch mit Christian Schimmel und Jan Wegwert. Wir schauen voraus auf nächste Woche, nächstes Wochenende. Und da schon in der Nacht von Freitag auf Samstag, Christian. Nebraska gegen Illinois. Nebraska mit 7,5.
Brett.
Welches?
Bilima.
Ach so. Also Brett, ich habe verstanden, Red. Ich war so, Red wäre ja Nebraska.
Ja. Es ist natürlich ein Spiel, was du nicht verlieren darfst, wenn du zwei Plätze höher gerankt bist. Wir wissen, dass die Rankings das alles entscheidende Kriterium sind. Es wird knapper. Es wird ein Slugfest. Es wird eine, glaube ich, relativ defensive Nummer. Und Illinois gewinnt mit dem Field Goal.
Du hast es letzte Woche angekündigt. Du wirst auf Illinois setzen. Ich hoffe sehr, also ich hoffe natürlich grundsätzlich, dass du Unrecht hast, wenn du gegen Nebraska tippst. Dieses Mal besonders, weil das kriege ich wahrscheinlich den Rest der Saison nicht los.
Korrekt.
ja, in der Nacht übrigens auch noch Washington State gegen San Jose State. Jan, Washington State mit 12.
Ich kann zu San Jose State wenig sagen. Ich habe mich mit denen mit der Mountain West allgemein relativ wenig beschäftigt. Und gehe daher einfach mal mit den Cougars auf einer Welle des Erfolgs nach dem Sieg im Apple Cup.
Gut, dann ACC Football am Samstag um 18 Uhr, Christian. Clemson gegen North Carolina State. Clemson mit 20,5.
Ich frage mich gerade, wo dieser Spread herkommt. Ja,
von der ESPN-Webseite.
Ja, das sehe ich auch, aber...
Wir haben wieder selbe Spruch, Nikola.
Es wird enger. Ich glaube, Clemson gewinnt das mit 14, aber es wird enger.
Gut, dann das eben schon angesprochene Elite-Duell, Jan, zwischen Mississippi State und Florida. Florida ist Auswärtsfavorit mit 6.
Ja, wenn man jetzt das letzte Spiel als Maßstab nimmt, dann sind die Gators sicherlich favorisiert, weil wer sich von einem MAC-Team aus dem eigenen Stadion schießen lässt, der hat eigentlich seine Existenz als SEC-Team verwirkt. Und ich gehe auch mit den Gators, come on. Sie müssen, Achtung, den Lauf stoppen, weil das konnten sie nicht so richtig gut, zumindest in einem Spiel. Im anderen Spiel konnten sie den Pass nicht stoppen. Ja, trotzdem Gators mit 10.
Also für Florida gilt dieses Wochenende nicht, läuft bei dir, sondern eher das Gegenteil. Gut, dann...
Wobei man sagen muss, Nicola, ich habe letzte Woche auch für FSU getippt gegen Memphis. Von daher sollten diese Tipps mit Vorsicht genossen werden.
Was hat's denn gebracht, so quasi, ja.
Mhm.
Gut, dann was haben wir hier noch? West Virginia gegen Kansas. Christian, West Virginia mit 2,5.
Mit Sicherheit enttäuscht, da das Spiel gegen Pittsburgh zu verlieren. Ich sehe die schon besser Von daher West Virginia mit einem Touchdown.
Bei dem Augenblick 1 und 2, das ist der, genau. Dann schauen wir weiter, was sich so bietet und gehen dann in den 21.30 Uhr Slot, wo weiterhin gewöhnungsbedürftig ist, dass CBS-Spiel ein Big Ten-Spiel ist. Michigan hat USC zu Gast, Jan, und USC ist Auswärtsfavorit mit 5,5 bei diesem Big Ten-Duell. Es geht irgendwie noch nicht so ganz einfach über die Zunge.
Musst du es mir reinreiben, ja? Als Big Ten-Konnoisseur, zumindest war ich das mal. Ich habe ja gesagt, dass ich nicht für diese neuen Teams, diese Nicht-Big Ten-Teams tippen werde. In diesem Fall fällt es mir sehr schwer, das muss ich sagen. Zumindest möchte ich dann unter dem Spread bleiben. Ich glaube zwar, dass USC das höher gewinnt, aber ich tippe auf einen USC-Field-Goal-Win. Von daher covern sie nicht. Muss so sein.
Muss so sein, okay. Ja, USC, die bisher LSU und Utah State geschlagen haben. Jetzt also, ja, die Big Ten Traditionsduelle, die da kommen gegen Michigan, Wisconsin, Minnesota und Penn State, ja. We shall see. Dann LSU hat UCLA zu Gast, Christian. LSU Favorit mit 24.
Traut man UCLA nach dem sensationellen 3-Punkte-Sieg in Woche 1 gegen Hawaii so gar nichts mehr zu?
Ja, das Rest, also sagen wir es mal so, was danach kam, war auch, also.
Ja. LSU mit 32, why not?
ACC gegen Big Ten, wohlgemerkt, für die, die es gerade nicht auf dem Schirm haben.
Alter, was ist das, Nicola?
Ja, wir müssen es ja einordnen für die Leute.
Naja.
Dann Louisville, die Nummer 19 gegen Georgia Tech. Louisville mit 10, Jan.
Nee, da gehe ich drunter. Also Louisville kann das durchaus gewinnen, aber das wird enger.
Okay, dann Christian, Auburn gegen Arkansas. Auburn mit 3,5.
Das ist ein absoluter Coinflip. Ich würde da die Punkte mit Arkansas nehmen, aber nicht wirklich confident. Das Spiel hat auch enormes Katastrophenpotenzial.
Also Arkansas, die nach dem souveränen 70-0 gegen Arkansas Pine Bluff gegen Oklahoma State verloren haben, dann jetzt souverän 37-27 gegen Alabama Birmingham gewonnen haben, ja.
Also wirklich überzeugend, also
der erste, auch nicht. Nee, der erste Sieg war so ein bisschen Bluff irgendwie, ne?
Ja. Next.
Ja, während Auburn gegen Alabama A&M New Mexico gewonnen hat und gegen California verloren.
Ja. Gegen Cal kann man schon mal verlieren.
Kann man. Dann, ich suche gerade weiterhin, dann Oklahoma State gegen Utah. Jan, Utah auswärts mit 2?
Die mit den Utes. Oklahoma State hat zwar...
Achso, da dann aber... Okay, da dann aber ja. Schon, ja, das neue Team in der Big 12.
Ja, es geht nur um die Big Ten, bei sowas okay. Bei mir. Das ist nun mal die eine Conference, die eine große Conference, die ich wirklich intensiv verfolge und die ich wirklich liebe. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Hier ist mir das egal. Oklahoma State hat einen zwar bisher guten oder relativ guten Eindruck gemacht, aber ich gehe mit den Utes. Ich glaube, dass die Utes diese Offense stoppen können, insbesondere das Passspiel um Bowman stoppen können. Und ob mit Cam Rising oder ohne genug Punkte aufs Board bringen werden.
Okay, dann Christian, Florida State gegen California. der absolute ACC-Klassiker. Und Florida State Favorit mit 2,5.
Nein. Nein. Kerl gewinnt das Spiel. Ich weiß nicht, wie hoch, aber Kerl gewinnt das Spiel.
Nein, hätte auch gereicht.
Ja. Gut, also Florida State covered nicht, sagt Christian. Dann Oklahoma gegen Tennessee. Das ist, wie wir alle wissen, SEC-Play. Es ist echt schwierig, Jan. Tennessee auswärts mit 7?
Oklahoma ist, glaube ich, von den Top-Teams das, was, von dem ich bisher am wenigsten gesehen habe. Tennessee hat mich schon beeindruckt. Jamal Lehrer ist wirklich genau das, was man gedacht hat, dass er wird als Quarterback. Mit Samson haben sie einen super Running Back, einen super, nicht neu, aber neu im Rampenlicht. Tennessee ballert gerade alles weg und ich glaube, die gewinnen mit mehr als 7 in Oklahoma.
Gut, dann Christian, Boston College hat Michigan State zu Gast. Boston College mit 6,5.
Es könnte auch ein trauriges Spiel werden. Boston College mit 10.
Okay. Und dann, Jan, hätten wir noch BYU gegen Kansas State. Kansas State auswärts mit 6,5.
Ich habe es ja in der längeren Spielanalyse schon gesagt. Kansas State hat mich diese Saison bisher sehr überzeugt. Vielleicht, weil sie nicht so toll überzeugend sind, dass man sich da wahnsinnig spektakuläre Spielzüge angucken kann, sondern weil sie einfach super sound und Football spielen. Und von daher gehe ich davon aus, dass sie das höher gewinnen, also mit mehr als einem Touchdown.
Aber auswärts bei BYU kann immer unangenehm werden?
Kann immer unangenehm werden, sicher. Ich sage ja auch nicht, dass ich meinen Arsch drauf verwetten würde, aber wenn ich tippen muss, das muss ich hier, dann gehe ich mit Kansas State mit über einem Touchdown.
Ja, ansonsten dieses Wochenende auch der All-Time-ACC-Klassiker Syracuse gegen Stanford. Es ist wirklich
nah beieinander, ne?
Das ist kurze Auswärtsreise, Stunde mit dem Bus zum Flughafen, dann 5 Stunden fliegen, ja, und dann, ja. Was will man machen? So ist es halt. Gut, dann war's das. Für heute, mehr Wesport gibt's in der Big Show von Sportradio 360. Wir drücken natürlich Florida State und Florida die Daumen, dass wofür eigentlich? Wir wissen es nicht so recht, aber irgendwie, wir drücken schon irgendwelche Daumen. Für was kann sich jeder selbst aussuchen. Danke, Jan. Danke, Christian. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.